Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Education im Fokus mit euren beiden Hosts
Kimsi von Reischach
und Dr. Simon Maria Hassemer. Ja, ganz egal, ob ihr heute zum ersten Mal reinhört oder zufällig dabei seid, eines ist sicher.
In den nächsten rund 30 Minuten bekommt ihr einen guten, kompakten und vor allem belastbaren Einblick in die Nutzung von bildgenerativer KI für Lehrkräfte. Ganz egal, ob ihr Prompting-Profis oder KI-Neulinge seid.
Wir haben heute einen besonderen Gast. Georg Neumann ist uns digital zugeschaltet. Er ist Agenturchef, erfahrener Grafikdesigner und Pionier für Bild-KI. Seit 2022 bringt er als Dozent Marketingabteilungen und Lehrkräfte auf den neuesten Stand, wenn es um bildgenerative KI geht. Mit über 10 Jahren Gestaltungserfahrung und Unternehmerblick zeigt er euch, wie ihr die spannendsten Tools im Unterricht integrieren könnt. Hallo Georg, schön, dass du heute dabei bist.
Hi Kimsi, mega, dass ich da sein darf. Ich brauche mich ja gar nicht mehr groß vorstellen, mir wurde mir ja schon alles abgenommen. Aber ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf, um Lehrkräfte eben mit Bild-KI abzuholen.
Der Einsatz von KI in der Schule ist recht textlastig und in den allermeisten Fällen, wenn von KI und Schule gesprochen wird, dann meint man eigentlich Large Language Models. Heute geht es bei uns um eine andere Form von KI, bildgenerative, und wofür Lehrkräfte sie einsetzen können. Und ich denke mal, Georg, bestimmt jetzt nicht, um einfach Cliparts irgendwie zu ersetzen durch schicke KI-generierte Bilder. Was sind eigentlich schicke oder schöne, bessere, gute Bilder? Woran kann man das messen?
Ja, da kann man einfach seine Erfahrungen so ein bisschen einspielen lassen. Es gibt viele Merkmale, an denen man gute Bilder festhalten kann. Zum Beispiel auch ganz mathematisch und plump der goldene Schnitt zum Beispiel. Das macht zum Beispiel ein gutes Foto aus, damit es einfach spannende Perspektiven bietet und den richtigen Bildaufbau hat und so weiter. Und wenn man das beurteilen kann, kommt natürlich am Ende auch weniger Müll aus den KI-Systemen raus.
Jetzt, wenn ich so an meine eigenen Versuche denke, Bilder mit KI zu generieren, das hat ja schon irgendwie so eine eigene Ästhetik, dass man sagt, oh, das sieht aber KI-generiert aus. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die 6 bis 8 Finger in einer Hand, sondern, ja, ich kann es gar nicht genau richtig fassen. Vielleicht kannst du mir da helfen. Man sieht doch irgendwie ein bisschen, dass es KI-generiert ist, dieses Bild, oder?
Auf jeden Fall. Das ist in den letzten Jahren aber deutlich, deutlich besser geworden. In den Anfängen von Bild-KI hat man sofort gesehen eigentlich, dass die Bilder generiert wurden. Einfach vor allem an der Haut zum Beispiel hat man es ganz gut gesehen. Das wurde aber immer besser, weil auch der Detailgrad immer höher wurde, die Auflösung immer höher wurde. Aber was immer noch auffällt, ist eben genau diese Gleichartigkeit, weil die Systeme natürlich extrem zu einem sogenannten Bias, also Stereotypen neigen. Das ist immer noch sehr in den Trainingsdaten enthalten. Und wenn man halt nicht dediziert etwas promptet, bekommt man immer Standard. Und Standard ist nun mal, wie wir Menschen gerne dargestellt werden, eben perfekt. Und deswegen auch viel diese Gleichartigkeit.
Du hast jetzt Haut erwähnt, du meintest aber jetzt nicht unbedingt Hautfarbe, obwohl du jetzt auch gleich schon von Bias gesprochen hast. Du meintest, glaube ich, wie die Oberfläche der Haut aussieht, bei, wenn man jetzt Bilder von Menschen oder Humanoiden generiert mit der KI. Aber diese Bias-Geschichten, Trainingsdaten, du hast es schon angesprochen, ich denke, da kommen wir im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall noch zu sprechen, weil das auch tatsächlich vielleicht ein Problem ist und auf jeden Fall aber eine Seite unseres Dachstuhl-Dreiecks betrifft, nämlich die gesellschaftlich-kulturelle Ebene.
Auf jeden Fall. Später komme ich noch genauer auf die Trainingsdaten zu sprechen, aber ich meinte die Hautstrukturen. Aber natürlich sind auch die Hautfarben tatsächlich in den Stereotypen natürlich enthalten. Wenn ich europäischer und westlicher Sicht nicht dediziert prompte, dass ich einen andersfarbigen Menschen generieren will, dann bekomme ich halt standardmäßig einen weißen Menschen. Einfach, weil das in den Trainingsdaten Überhand genommen hat oder halt sogar präferiert wurde.
Sag mal, vielleicht darf ich noch mal eine kleine Rolle zurückmachen. Georg, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du dich mit bildgenerativer KI und KI generell beschäftigst?
Oh, ich bin da eigentlich zufälligerweise reingestolpert. Also ich war schon immer Tech-Nerd, aber ich komme eigentlich aus der Fotografie, aus dem Grafikdesign mit meiner eigenen Agentur und so weiter. Hab dann aber zum richtigen Zeitpunkt einfach ein YouTube-Video gesehen, das mich da eingeführt hat. Das war eines der allerersten weltweit zu dem Thema, wo einfach gezeigt wurde, dass man mit relativ bezahlbare Hardware daheim plötzlich KI-Modelle trainieren konnte, ohne ein eigenes Rechenzentrum zu brauchen. Und mich fand das so faszinierend, habe das sofort ausprobiert mit sehr viel technischer Frusttoleranz, weil es einfach gar keine Dokumentation damals gab mit dieser Open-Source-Technik. Und ich habe es dann trotzdem relativ schnell geschafft, zum Beispiel ein eigenes KI-Modell meiner Tochter zu trainieren, um ihr damit dann einen Gefallen tun zu können, zum Beispiel. Weil ich habe dann relativ schnell damit angefangen, so Thema Hyperpersonalisierung. Ich kann plötzlich als Grafikdesigner, der nicht zeichnen kann, meiner Tochter ein Kinderbuch machen. Und das fand ich mega faszinierend und es hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich eben gemerkt habe, dass das die Branche, in der ich arbeite, sehr stark beeinflussen wird die nächsten Jahre.
Darf ich da nochmal dazwischen schießen? Wie würdest du die Linie beschreiben zwischen Hyperpersonalisierung und personenbezogenen Daten?
Die ist natürlich dünn, die Linie. Also Hyperpersonalisierung beschreibt ja quasi, ich kann für jeden, den ich ansprechen will, eigene Inhalte produzieren. Das muss nicht zwangsläufig mit dieser Person als Inhalt sein. Bei meiner Tochter war das halt der Fall. Aber im Marketing bedeutet das zum Beispiel auch, dass ich einfach in meinen Marketingmaterialien ähnliche Bilder produziere, die halt meine Zielgruppe besser ansprechen, als andere Bilder das tun würden. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass ich diese Person direkt darstelle, die ich ansprechen will.
Kimsi, du hast eine Frage zu personenbezogenen Daten und Datenschutz gestellt. Das finde ich super. Man merkt so, wie wir so zusammengewachsen sind.
Sensibilisiert. Ja.
Aber habe ich das richtig verstanden, Georg? Du hast also wirklich personenbezogene Daten deiner Tochter verwendet, aber deswegen war es so wichtig, das Modell selber daheim eben zu betreiben, und damit du Herr über die Daten deiner Familie bleibst. Also da ist nichts nach draußen gegangen, da wurde nichts verarbeitet auf irgendwelchen Cloud-Anbietern. Nein, prima.
Genau. Das habe ich unbedingt auf meinem eigenen Rechner machen wollen. Das hat das Internet quasi nie gesehen. Das lief alles auf meinem Rechner. Mit Gaming-Hardware wurde das auch möglich tatsächlich, weil man braucht Grafikkarten dafür. Und ich bin halt nebenbei auch noch ein Gamer mit einer schönen Grafikkarte. Deswegen war das möglich für mich.
Georg, lass uns mal über die Praxis sprechen. Was können Lehrkräfte mit KI-generierten Bildern eigentlich machen und warum sollten sie sie nutzen, so ganz grundsätzlich?
Lehrkräfte wollen ja, dass ihre Schüler aktiv mitmachen. Und wenn man das vielleicht mit guten Bildern eher schafft, dann why not? Also man kann ja drüber nachdenken, wirklich Lehrmaterialien zu erstellen mit Bild-KI, die die Schüler auch dediziert ansprechen. Man kann Memes integrieren, man kann komplexe Inhalte vielleicht in lustige Formen packen und so weiter. Das sind ja alles Möglichkeiten, die komplett neu sind. Da kann man auch mal komplett um die Ecke denken jetzt. Das heißt, man kann das theoretisch auch komplett auf seine aktuelle Klasse theoretisch anpassen oder auf kleine Grüppchen innerhalb dieser Klasse und kann dann dediziert dafür Lerninhalte produzieren.
Hast du da Beispiele für?
Tatsächlich ein Kollege von mir, der Paul Graus, der hat ein ganz, ganz witziges Kartenspiel entwickelt, einfach nur um Grundschülern besser das Rechnen beizubringen. Also er hat quasi ein Quartett entwickelt, eins zum Beispiel mit abgefahrenen Fahrzeugen oder eins mit Einhörnern und so weiter. Und der Twist dran ist, er hat erstens, kann er die Kinder selbst mitmachen lassen bei der Gestaltung der Motive, und der Twist ist einfach, bei diesem Quartett muss man die Werte zusammenrechnen zum Beispiel. Das heißt, da steht nicht einfach nur, das Pony ist 20 km/h schnell, sondern man muss halt rechnen, dass es 16 plus 4 km/h schnell ist und so weiter. Weil man direkt damit einzelne Zielgruppen ansprechen kann und die involvieren kann sogar, ist das sehr, sehr aufwertend.
Also an Lernspiele habe ich natürlich auch direkt gedacht und ich denke, da ist es wirklich eine tolle Möglichkeit, jetzt auch visuell ansprechendes Material eben hier für die Schule, für die eigene Lerngruppe zu produzieren. Wenn man das jetzt personalisieren möchte, dann ist nicht unbedingt damit gemeint, dass man jetzt irgendwie Fotos von den Schülerinnen und Schülern verarbeitet. Das sind nämlich wieder dann bei dem Thema, das wir eben hatten, bei dem Beispiel deiner Tochter. Also das sollte eine Lehrkraft da dann nicht tun. Das ist, glaube ich, selbstredend. Und ein anderer Fall wäre das Beispiel deines Kollegen, der eben dieses Kartenspiel entwickelt hat für seine Lerngruppe. Du hast gesagt, dass man da die Schülerinnen und Schüler auch involvieren kann. Und da muss man natürlich dann darauf achten, dass man nicht mit dem eigenen Account, also den jetzt dein Kollege privat hat, dass er da eben die Schülerinnen und Schüler da dran lässt. Aber selbstverständlich kann man im Unterricht zeigen, wie man mit bildgenerativer KI umgeht und auch darüber sprechen, was sollen wir prompten, wie sollen wir damit umgehen und natürlich auch die Ergebnisse diskutieren. Und da sind wir wieder bei dem zuvor schon angesprochenen Dachstuhldreieck. Was machen wir mit beispielsweise solchen Inhalten, die wir als rassistisch lesen oder als sexistisch lesen? Wie gehen wir damit um? Kommt sicherlich auch sehr stark darauf an, wie die Altersstruktur der Lerngruppe da ist.
Ja, da muss man dann als Lehrkraft natürlich sensibel damit umgehen, weil na klar, wenn man jetzt Schüler auch in die Generierung freilassen würde, sozusagen, dass die mit Freiraum generieren dürfen, dann probieren die natürlich allerhand witzige, aber natürlich auch grenzwertige Sachen aus und da muss man natürlich sensibel damit umgehen. Deswegen vielleicht auch mit Systemen arbeiten lassen, die in gewisser Weise schon vormoderiert sind, dass halt da nichts sehr Schlimmes generiert werden kann.
Da sind wir genau bei der nächsten Frage angelangt. Was gibt es denn so auf dem Markt und was kannst du uns
unter Beachtung des Neutralitätsgebotes
berichten? Klingt jetzt so, als hätten wir es reingeschnitten, aber es war jetzt tatsächlich live performt. Und man merkt so, also, wenn Sie Ihre Rechtsberaterin Kimsi von Reischach ab sofort auch Expertin des ZSL für Urheberrecht, Datenschutz und Neutralitätsgebot.
Call me, baby.
Super.
Okay, sorry, aber die Frage ging ja an dich, Georg.
Alles gut. Es gibt unzählige Tools für die Bildgenerierung. Das Prominenteste ist natürlich die Bildgenerierung, die direkt in ChatGPT integriert ist oder auch in Google Gemini. Es gibt aber auch ganz viele dedizierte Bildgenerierungstools wie FreePic aus Europa, Reef.art, Leonardo.ai, Crea.ai. Die haben alle ihre Stärken und Schwächen und auch alle unterschiedliche Preisstrukturen, aber im Normalfall kann man alle kostenlos ausprobieren für die Bildgenerierung. Manche mehr, manche weniger. Das muss man einfach mal für sich dann entsprechend abwägen.
Wo siehst du es denn kritisch, wenn die Nutzung kostenlos ist?
Wenn die Nutzung kostenlos ist, zahlt man im Zweifelsfall mit seinen Daten. Das ist ein Grundgesetz ganz generell. Wenn irgendwas umsonst ist, hat es irgendwo einen Fallstrick und dann zahlt man halt mit seinen Daten. Das heißt, wenn man dort Bilder hochladen würde zum Beispiel, was man eh nicht tun sollte, erst recht nicht mit personenbezogenen Daten, dann tritt man damit sehr viel Nutzungsrechte an diesem Material hoch. Jeder Prompt, den man da eingibt und so weiter, steht denen komplett zur Verfügung und so weiter und so fort. In den Bezahlvarianten sind die Nutzungsrechte, die man abtritt, deutlich reduzierter oder gar nicht mehr vorhanden.
Lässt sich denn, sorry Simon, eine seriöse Aussage darüber machen, also nur auch wenn du den gesamten Markt betrachtest, wie viel denn ein angemessener Betrag wäre für so ein Programm?
Hängt natürlich ganz stark von der Nutzung ab. Ich komme natürlich aus der Marketingperspektive, das heißt, ich kann das Ganze auch monetarisieren. Die meisten Tools starten so roundabout 15 bis 20 Euro im Monat. Das ist natürlich schon eine Summe, die lohnt sich erst, wenn man es wirklich dann regelmäßig einsetzt für seine Lehrmaterialien und so weiter, dann könnte man drüber nachdenken. Und da in dem Preisbereich gibt es viele sehr, sehr spannende Tools.
Was ich in den letzten Jahren ZSL mir angeeignet habe, ist auch tatsächlich mal in die AGB oder in die Privacy Policy von Anbietern eben zu schauen, was machen die eigentlich mit meinen Daten? Ne? Vor allem, wenn ich einen Account anlegen muss, um das überhaupt nutzen zu können, auch erstmal kostenlos. Das ist eigentlich auch ganz interessant und empfehle ich gerne allen Lehrkräften da draußen, sich da mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen und wirklich mal zu lesen, was habt ihr eigentlich da vor mit mir und meinen Daten?
Und da gibt es einen Mega-Hack. Man braucht die nämlich nicht mehr durchlesen zwangsläufig, sondern man kann diese Terms of Use, AGB, Privacy Policies, Datenschutzerklärungen, wie auch immer, einfach komplett in ChatGPT oder ein anderes Sprachmodell reinkopieren und dann einfach fragen, wo sind jetzt für mich Fallstricke als Lehrkraft oder als Marketingarbeiter und so weiter und so fort.
Ist es valide oder ich hätte da jetzt Angst vor Halluzinationen?
Es gibt zumindest einen ersten guten Eindruck. Also das ist zumindest, wenn man mal schnell was scannen will, ist mir das lieber, als jetzt 15 Minuten lang eine Nutzungsbedingungen durchzulesen.
Ja, okay, verstehe ich total. Schöner Lifehack, aber es kommt der zusätzliche Arbeitsschritt dazu, ich muss die zusammenfassende KI oder das LLM, das mir diese ganzen Sachen zusammenfasst, dann auch nochmal kritisch reflektieren. Also es hört nicht auf, dass man selbst verantwortlich ist, leider, sich darum zu kümmern, ja, und nicht einfach sagen, oh ja, cool, kostenlos und jetzt legen wir los.
ChatGPT hat gesagt, das darf ich nutzen.
Ach so. Wer viel wichtiger ist für euch, liebe Lehrkräfte da draußen, ist das Land Baden-Württemberg. Wenn das Land Baden-Württemberg sagt, dieses Tool dürft ihr nutzen, dann dürft ihr das auch nutzen. Und beispielsweise aktuell, wir haben jetzt gerade Ende Juli 2025 bei der Aufnahme dieser Podcast-Folge, der FairChat kann auch Bilder generieren. Und der FairChat nutzt für seine Bildgenerierung beispielsweise die Dolly-Modellfamilie und ist da über eine Schnittstelle eben verbunden. Alle personenbezogene Daten, die nicht im Prompt sind, werden rausgefiltert durch einen von uns angemieteten Server. Und das ist aber auch für Lehrkräfte, die das nutzen, der entscheidende Hinweis, personenbezogene Daten haben selbstverständlich in einem Prompt nichts zu suchen. Wenn ihr da draußen diese Folge hört, gibt es sicherlich schon neue Landeslösungen oder eure Schule hat einen Datenverarbeitungsvertrag mit einem Anbieter einer bildgenerativen KI abgeschlossen. An der Stelle verweisen wir gerne wieder auf das 4-Stufen-Modell. Was kann ich nutzen im Unterricht und in Fortbildung? Und diese Folien haben wir euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Wir haben eine Seite des DAX-Stuhltreiks bisher noch nicht angesprochen. Das ist die technische Seite. Wie funktioniert das? Und wir haben ja schon eingangs gesagt, es ist anders als bei einem Large Language Model. Bildgenerative KI funktioniert tatsächlich anders. Die große Frage ist jetzt, Georg, wie funktioniert das?
Jetzt wird es kurz ein bisschen abstrakt, weil wir reden jetzt ganz viel von Rauschen, also von quasi ungeordneten Mustern in Bildern. Und weil das einfach deutlich effizienter ist als die vorherigen Methoden der Bildgenerierung. Das ist auch der Grund, warum das 2022 dann so abgehoben ist, weil nämlich 2022 an der LMU München tatsächlich, also ist auch eine Entwicklung aus Deutschland, der sogenannte Latent Diffusion Modellprozess entwickelt wurde, rund um das Team von Björn Ommer. Und den kann man sich auch so mal ein bisschen als Kneipenwissen so im Hintergrund merken, weil der ist voll der KI-Underdog und eigentlich voll der KI-Superstar. Zumindest in meiner Nische, weil ohne den hätten wir einfach nicht Bildgenerierung auf dem Niveau, wie wir sie heute haben. Bei diesem Latent Diffusion Modellprozess muss man sich das jetzt so vorstellen, wenn diese Modelle trainiert werden, wirklich mit Millionen an Bildern, dann werden diese Bilder Schritt für Schritt mit einem zufälligen Bildrauschen versehen. Das sind also quasi zufällige Pixel, so könnte man sich es am einfachsten vorstellen, die da in die Bilder reingegeben werden. Und während dieser Berechnungsschritte lernt das System im Prinzip, wie sie ein Bild von diesen zufälligen Mustern, also von diesem Bildrauschen, bereinigt oder entfernt. Das heißt, am Ende dieser zehntausenden Berechnungsschritte landet in diesem Bild-KI-Modell, das bei den Anbietern dann zur Verfügung steht, keine Bildinformation mehr. Also mal angenommen, da ist ein Trainingsdatenbild von einer Katze mit dabei. Wenn es diese ganzen Schritte durchlaufen hat, dann ist von dieser Katze im Prinzip nichts mehr da und es ist einfach nur noch die Information in dem Bild-KI-Modell gespeichert, wie man ein Bild einer Katze entrauschen kann. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und wenn man dann ein Bild generiert, dann startet tatsächlich diese Berechnung des Bildes mit einem komplett zufälligen Bildmusterhaufen, Pixelhaufen, eben Bildrauschen. Und dann schält sich Stück für Stück, wird das quasi entrauscht und dann schält sich Stück für Stück dieses Bild raus. Da kann man in manchen Tools sogar zuschauen. Falls ihr mal zum Beispiel mit Journey als zur Bildgenerierung genutzt habt, dann kann man da direkt zuschauen. Das startet wirklich bei so einer unscharfen Masse. Und bei jedem Berechnungsschritt, den man angezeigt bekommt, weil im Hintergrund laufen natürlich mehr, wird das Bild weiter von diesem Rauschen entfernt und am Ende kommt ein scharfes Bild raus mit allen Informationen, die man dem System vorher gegeben hat in Form eines Textprompts.
Wenn das System jetzt also ein Bild generiert und sukzessive das entrauscht, dann sehe ich ja manchmal so im Ergebnis, oh, da sind aber so 6 oder mehr Finger oder sogar auch so ein angedeuteter dritter Arm. Wie kommt es, dass dieser Fehler immer noch so häufig geschieht?
Es gibt eben manche Bereiche von Bildgenerierung, die lassen sich sehr, sehr schwer antrainieren. Umso komplexer Themen sind, wie zum Beispiel Hände, umso schwieriger sind die auch zu generieren. Weil wenn ihr mal einen Künstler fragt, was am schwierigsten zum Zeichnen ist, dann wird er im Zweifelsfall Hände sagen. Und genauso geht es auch der KI.
Naja, der Künstler, der lernt ja nicht durch Rauschen und der schafft ja keine Kunst durch Entrauschen. Also der Prozess ist ja doch ein völlig anderer.
Trotzdem, weil Hände sind einfach schwer wiederzugeben. Und ihr müsst euch bloß mal vor Augen führen, wie denn Bilder von Händen aussehen, die in diese Trainingsdaten reinlaufen. Also stellt euch mal Bilder von Händen vor. Die haben auch mal Interaktionen, die sind auch mal verschränkt ineinander, die schütteln mal andere Hände, die halten mal einen Schlagschrauber, aber auch mal einen Stift und so weiter und so fort. Also da ist einfach viel zu viel Varianz drin, wie Hände denn eingesetzt werden. Eine plumpe Hand, die einfach nur runterhängt oder die einfach nur irgendwo abliegt oder so, ganz Standardposen und so weiter. Das schaffen KI-Systeme schon sehr, sehr gut. Mittlerweile geht auch immer mehr Interaktion, wie Leute irgendwas halten oder sogar Hände schütteln, kann man mittlerweile schon halbwegs fehlerfrei generieren. Das wird immer besser, weil auch die Trainingsdaten immer besser werden, beziehungsweise immer besser aufbereitet oder besser kuratiert werden. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da soweit sind, dass wir da ohne Ausschuss generieren können.
Für viele Lehrkräfte, und du hattest das ja in deinem Eingangsbeispiel auch erwähnt, ist die Generierung von Unterrichtsmaterialien relevant, wenn wir hier mit bildgenerativer KI arbeiten. Und da ist es für Lernmaterialien immer auch wichtig, dass da Text drin steht, also Text im Bild und nicht irgend so ein Buchstabensalat. Ist das auch so ein Problem, so ein ähnliches wie mit den Fingern, dass bildgenerative KI einfach Schwierigkeiten hat, Schrift abzubilden, und wird es hier auch in Zukunft besser werden?
Es ist tatsächlich schon deutlich besser geworden mit der neuesten Version von der Bildgenerierung von OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT. Die kann das jetzt schon relativ gut, aber auch da zerfallen kleine Texte dann noch in Fehler. Das heißt aber, man kann dort schon theoretisch einen Comic zu irgendeinem historischen Ereignis erstellen, das man jetzt im Geschichtsunterricht machen könnte. So eine Art Comic mit wenig Schrift wird noch halbwegs fehlerfrei rauskommen. Sobald jetzt da aber noch Kleingeschriebenes reinkommt, wird es auch dort zerfallen, weil auch dort ist es tatsächlich so wie bei den Händen, bloß tatsächlich noch schlimmer, weil wenn man sich mal vor Augen führt, was von Text in den Trainingsdaten drin ist, wie viele Buchstaben gibt es, wie viele Sprachen gibt es, wie viele Wörter gibt es, wie viele Schriftarten gibt es und so weiter. Also das sauber anzutrainieren, ist wirklich sehr herausfordernd, weswegen die Entwickler von diesen KI-Systemen da auch einen Workaround angehen und nicht mehr zwangsläufig versuchen, Schrift in Pixelform zu generieren, sondern dann das in einen mehrstufigen Prozess in die Bilder reinzubekommen, weil das wird eigentlich nie sauber antrainierbar sein, weil es einfach zu viel Varianz gibt.
Und wenn es dann einmal richtig funktioniert, oder du hast ja auch schon gesagt, es geht jetzt schon tatsächlich, und wir haben auch vielleicht erlebt, dass es besser geworden ist mit dem Text im Bild, dann kann man sich bei historiografischen Comics, die komplett von einer Maschine erstellt worden sind, ganz auf die kritische Analyse fokussieren. Ist das deckungsgleich mit der von Menschen gemachten Historiografie? Das ist ja
sehr spannend.
Schon Unterrichtsideen für den Geschichtsunterricht jetzt. Also Geschichtsschreibung durch KI, wow.
Der Prozess, den du eben beschrieben hattest, Georg, der ist ja ein sehr komplexer und auch mehrstufiger Prozess. Wie ist es eigentlich mit den Ressourcen, die dabei verwendet werden? Hast du uns dazu ein paar Messdaten?
Also das Aufwendigste ist eigentlich das Training. Dort werden wirklich massiv Ressourcen angewandt, weil dort einfach ein Rechenzentrum teilweise wochenlang läuft, um so ein Modell zu trainieren. Das ist immens. Die reine Bildgenerierung dann per se ist gar nicht mal so schlimm. Da reden wir von ungefähr 1 bis 3 Gramm CO2 pro Bild, die verbraucht werden für die Generierung des Bildes. Das ist okay. Aber natürlich bedeutet das auch, man sollte schon das im Hinterkopf behalten und jetzt nicht einfach wild drauf los und noch eins, weil es so viel Spaß macht und noch eins, weil dann endet es natürlich irgendwann schon in Verschwendung, erst recht, wenn ich die Bilder dann gar nicht konkret brauche, sondern wirklich, ich ertappe mich ja manchmal selbst dabei, es macht einfach auch so viel Spaß, Bilder zu generieren, und dann verfällt man in so ein Muster, und da muss man natürlich dann schon aufpassen. Und da gibt es auch gerade so eine kleine Gegenbewegung, weil es wird tatsächlich auch schon in der Bevölkerung so ein bisschen erkannt, dass immer mehr schlechte, teilweise auch KI-Bilder ins Netz fließen. Und da gibt es jetzt auch schon einen Begriff dafür. Was früher quasi Spam war, nennt sich heute AI-Slop aus dem Englischen. Und das ist natürlich auch schon bezeichnend, dass es jetzt schon einen Begriff dafür gibt. Also da vielleicht auch einfach dann mit gesundem Menschenverstand rangehen und ganz gezielt generieren. Und deswegen sage ich den Leuten auch immer, am besten habt ihr das Bild, das ihr generieren wollt, schon vor dem geistigen Auge. Dann könnt ihr das sauber beschreiben, könnt einen guten Prompt dafür schreiben und bekommt am Ende auch weniger Ausschuss raus. Dann ist das Ganze vollkommen legitim aus meiner Sicht, auch beim Thema Ressourcenverbrauch.
Das finde ich total super. Also AI-Slop, das ist wirklich etwas, muss ich sagen, also auf Videoplattformen und so, das begegnet einem wirklich vermehrt. Und der Algorithmus spült nicht unbedingt der Algorithmus, ne, aber mir ist es wirklich auch aufgefallen, wie sehr einfach Shorts-Videos, also sei es auf YouTube oder auf TikTok, wie das sozusagen die Plattformen so geflutet hat. Und das ist ja auch etwas, was man definitiv dann mit den Schülerinnen und Schülern auch thematisieren sollte. Also was konsumiert ihr da eigentlich für einen unnötig ressourcenintensiven und inhaltlich, ich sage jetzt mal, fragwürdigen
<Wenn überhaupt. lacht>
Content, ja.
Das hatte ich in der Keynote letzte Woche. Die Keynoterin hat von diesem Shrimp Jesus, sagt dir was, Georg? Ja, genau, gesprochen. Ja. Und wie damit irgendwie, wie das alles geflutet wird und damit irgendwie die Algorithmen dann irgendwie quasi weiter trainiert werden.
Von meinen Kindern kenne ich den Begriff Brain Rot. Ja, und ich glaube dieses, wie heißt es, AI-Snot, also Rotze?
Slop.
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 Slop. Ah, Slop.
S-L-O-P.
Ja. AI Slop und Brainrot sind, glaube ich, sehr nah beieinander.
Liegen dicht beieinander.
Ja, genau. Das ist ja wirklich die Frage, wollen wir das unseren Gehirnen antun, vor allem jungen Gehirnen, und wollen wir dabei auch noch die Umwelt schädigen, indem wir unnötigen Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch da mitmachen? Und ja, das war eine rhetorische Frage.
Das wollen wir natürlich nicht. Wir kommen zurück zu unseren tatsächlich abgemachten und ausformulierten Fragestellungen, wie zum Beispiel deiner Lieblingsfragestellung, lieber Simon. Die rechtlichen Fragestellungen, das ist ja eigentlich eher so dein Thema, aber ich darf jetzt hier mal reingrätschen. Georg, wie ist denn das eigentlich? Dürfen denn die Lehrkräfte KI-generierte Bilder bedenkenlos für ihren Unterricht frei verwenden und zum Beispiel unter einer offenen Lizenz teilen, oder gibt es dabei rechtliche Stolpersteine, die es zu beachten gilt?
Also für Lehrkräfte, behaupte ich mal, ist es noch ein bisschen einfacher als jetzt im kommerziellen Einsatz. Grundsätzlich muss man beachten, wenn man etwas mit KI generiert, das betrifft tatsächlich auch Texte, aber auch Bilder natürlich, hat man grundsätzlich kein Urheberrecht darauf, weil einfach das deutsche Urheberrecht sagt, dass dann die menschliche Schöpfungshöhe nicht erreicht wird, und deswegen gibt es einfach schlichtweg kein Urheberrecht. Also niemand hat ein Urheberrecht darauf. Was man immer hat, ist ein Nutzungsrecht von den Anbietern, und je nachdem, was man da hat, bekommt man in den kostenlosen Varianten immer schon ein Nutzungsrecht für die private Nutzung und bei den Bezahlversionen der Tools auch für die kommerzielle Nutzung. Das ist schon mal gut zu wissen für die Lehrkräfte, weil ich meine, im Unterricht, das ist ja keine kommerzielle Nutzung, deswegen ist das eher alles ein bisschen entspannter. Aber man hat natürlich trotzdem kein Urheberrecht drauf. Also theoretisch könnte jetzt auch ein Schüler hernehmen und das Bild einfach verwenden.
Man hat also eine Maschine, kann keine menschlichen Urheberrechte wahrnehmen. Das heißt, der Output, der generierte Output, da gibt es kein Urheberrecht drauf, aber sehr wohl ja doch auf den Trainingsdaten.
Die Trainingsdaten, die in die Modelle reingeflossen sind, haben wir vorhin schon gehört, wir reden von Millionen von Bildern. Da wird im Zweifelsfall alles genommen, was irgendwie öffentlich im Internet zugänglich ist. Das wird einfach von Bots eingesammelt und so weiter. Deswegen laufen tatsächlich auch im Hintergrund einige Rechtsstreite, ziemlich große sogar. Jetzt ganz frisch hat zum Beispiel Disney mit Journey verklagt. Mhm. Aber das betrifft uns als Endnutzer dieser Tools und Features und so weiter eigentlich nicht. Weil als Endnutzer bezieht man sich immer auf die AGBs, Nutzungsbedingungen, wie sie auch immer heißen, von diesen Anbietern.
Und wenn man mir jetzt nachweisen könnte, ich habe wirklich bewusst beim Prompt, beim Input in Kauf genommen, dass Urheberrechte verletzt werden, indem ich beispielsweise, mach mir das im Stile von so und so, oder es soll so aussehen wie die und die Figur, und ich weiß, dass sie urheberrechtlich geschützt ist,
dann habe ich vielleicht ein Problem, weil ich bin natürlich trotzdem rechtlich verantwortlich für das, was ich generiere. Das heißt, da muss man auch wieder mit gesundem Menschenverstand rangehen. Ich kann theoretisch was in einem anderen Bildstil schon machen. Also ich könnte jetzt auch ein Bild im Pixar-Stil generieren, habe ich auch für meine Tochter schon gemacht, für ihr Kinderbuch, weil ein Stil per se nicht schützbar ist. Aber sobald ich jetzt in dem Kinderbuch nur ein Tier so generiere, wie es in einem Pixar-Film existiert, dann kann ich schon ein Problem haben, weil dann kann das schon eine Markenrechtsverletzung sein.
Okay, also du könntest also Pixar sagen, aber du könntest sagen, ein orangener, süßer, kleiner Fisch, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, da wäre es dann schwierig, ne?
Exakt, weil okay. Das kann auch tatsächlich, wenn ich das dann so relativ auch dediziert prompte, ich möchte diesen orangenen Fisch, den vielleicht jeder kennt, im Stile vom Pixar generiert haben oder so, dann wird auch wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass ich halt einen sehr ähnlichen Fisch rausbekomme. Mhm. Und dann habe ich vielleicht eine Markenrechtsverletzung, und das wollen wir natürlich nicht.
Also ich darf ja Clownsfisch schon sagen, ne? Aber die Marke wäre dann ja Nemo. Und wenn ich dann irgendwie Unterrichtsmaterial mit diesem generierten Inhalt, und dann nenne ich das die Figur auch noch so, wie sie in dem bekannten Film ist, dann geht es offensichtlich zu weit.
Ja, also es reicht tatsächlich auch schon die visuelle Ähnlichkeit. Ich brauche den auch nicht mal Nemo zu nennen. Dann könnte ich auch schon Probleme kriegen.
Und dann vor allem, wenn ich das Material, das ich damit erstelle, veröffentliche, unter eine bestimmte Lizenz stelle, gerne auch unter eine offene Lizenz, weil eigentlich wären Open Educational Resources, also frei verfügbare Unterrichts- und Bildungsmaterialien, ein Stück weit eine Lösung oder ein Lösungsansatz für den enormen Energieverbrauch, den wir hier konstatiert haben bei bildgenerativer KI. Das heißt, wenn ich Unterrichtsmaterialien, Lernspiele, diese ganzen Sachen, die wir eben gesagt haben, was man damit machen könnte für den Unterricht, wenn ich das nicht nur mache und in meinem Unterricht durchführe, sondern eben auch anderen Lehrkräften zur Verfügung stelle, Stichwort Making is Sharing, dann müssen diese Kolleginnen und Kollegen ja nicht nochmal die bildgenerativen KIs bemühen und unter enormem Ressourcenaufwand und Energieaufwand, der hiermit gemeint ist, eben ihre Materialien generieren. So könnte ich ja ein bisschen was sparen, wenn ich das teile mit anderen.
Aber müsste dann auch eine Deklaration drunter auf jeden Fall mit KI generiert? Made with KI in love?
Empfehlen wir auf jeden Fall. Das gehört zur AI-Policy dazu, dass man dazu schreibt, womit habe ich es gemacht, wie lautet mein Prompt. Damit sichert man sich ja auch ein Stück weit ab. Hey, ich habe jetzt hier nicht bewusst eine Markenrechtsverletzung vorgenommen. Und eben, dass man es transparent macht. Und das gehört ja auch zu unserem gesamten Auftrag hier, wenn wir mit KIs arbeiten, dazu, dass wir sagen, hey, ich habe das da und damit gemacht, ich habe das und das gepromptet.
Simon, sag mal, wie setzt du denn eigentlich bildgenerative KI ein?
Also ich bin ja ein Fan von Gamification und von Lernszenarien in solchen Fantasy-Settings. Deswegen muss ich ja eben auch dran denken bei den Fingern. Also wenn da jemand einen Wanderstab in der Hand hält, eine Figur, die ich da bildgenerativ, dann hält die so wie ein Stift, ja. Und dann sagt, okay, das ist da muss ich eben dran denken, Georg, als du das gesagt hast. Und was ich gerne mache, sind eben unterschiedliche Lernpfade für meine Schülerinnen und Schüler anbieten. Und das mache ich gerne mit so Fantasy-Karten. Und die mit bildgenerativer KI herstellen, das macht natürlich Spaß. Ich habe aber tatsächlich auch den CO2-Stempel davon mit im Blick. Und diese Bilder generiere ich, also so Fantasy-Maps, und lege dann Points of Interest, also die einzelnen Lernaufgaben so dahinter. Und die sind dann in eine Story verpackt. Und da kann man wirklich wunderbar mit bildgenerativer KI dieses gamifizierte Storytelling so unterstützen.
Können denn da andere Lehrkräfte auch drauf zugreifen oder ist es closed shop bei dir?
Also das wäre jetzt ja ziemlich blöd, wenn ich gesagt habe, hey, Open Educational Resources sind...
Aber ich nicht. Nicht bei mir.
Nada bin genau, hier. Nee, bitte verwendet dann selber nochmal macht euren eigenen CO2-Fußabdruck. Also, selbstverständlich teile ich das mit allen, die sich dafür interessieren, eben nicht nur, damit wir unseren CO2-Fußabdruck an der Stelle geringer halten, als es sein muss, sondern weil ich auch gespannt bin, was andere dazu sagen und wie sie das im Unterricht eingesetzt haben. Und das stelle ich gerne zur Verfügung.
In den Shownotes?
Wenn wir dürfen, gerne in den Shownotes, weil das wäre dann meine private Webseite.
Damit sind wir eigentlich auch schon wunderbar beim nächsten Thema. Simon, wir hatten ja jetzt wirklich schon einige spannende Folgen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir nicht nur diese Folgen moderieren zu dürfen, auch die Vorbereitung war toll und eben dann die Aufnahme. Aber das alles kommt jetzt zu einem Ende. Denn du hast ja anscheinend andere Pläne, als Podcasts mit mir hier aufzunehmen.
Ich würde gerne dabei bleiben, Kimsi, weil es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Aber ja, man hat es rausgehört, ich gehe zurück in den Unterricht. Und werde dort mit Lernlandkarten unter anderem arbeiten und mit Gamification und Storytelling. Und ja, das wird jetzt, also heute ist tatsächlich mein letzter Arbeitstag hier am ZSL mit dir und mit Peter im Hintergrund und mit meinem Nachfolger für den Podcast.
Aber andere aus deinem Team, die werden den Staffelstab übernehmen, wie zum Beispiel Irmi Mühlhuber, Leiterin des Referats 24 Digitalisierung und Medienbildung hier im ZSL und Benedikt Sauerborn, dem pädagogischen Koordinator des KI-Zentrums Schule, der ja auch schon bei uns zu Gast war.
Liebe Kimsi,
sind wir am Ende dieser heutigen Folge angelangt. Wenn ihr da draußen uns Feedback schicken möchtet zur heutigen Folge oder Wunschthemen habt oder Gäste, die wir unbedingt einladen sollten, dann schickt sie uns an folgende E-Mail-Adresse:
podcast@zsl-bw.de.
Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Vielen Dank an Peter, der sehr viel schneiden muss auch heute wieder. Danke Simon für diese letzte Folge. Diese wie auch die anderen waren, hat sehr viel Spaß gemacht. Georg, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Danke, danke. War mega. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Dann dir alles Gute, Simon, für die Zukunft.
Dankeschön. Und, gleichfalls.
Ja, an die Lehrkräfte einfach mal ausprobieren. Sparsam ausprobieren mit dem CO2-Abdruck im Hintergrund. Aber kommt mal ins Machen. Das macht Spaß und kann euren Unterricht echt aufwerten. Da bin ich gespannt, was ihr draus zaubert.
Und das ZSL unterstützt euch dabei. Also kommt auf uns zu.
Macht's gut. Tschüss. Bye.